Und ich habe mir einige Spiele angeschaut und bei einigen Mannschaften, die wirklich sehr viele gute Spieler haben, aber nur wenige Tore geschossen haben, da kommt man zur Bilanz. Also bei diesen Mannschaften, da muss ich noch einiges ändern, sonst kommen die nicht ins Endspiel. Ich dachte da an England und Portugal und diese Mannschaften, die brauchen ein paar Veränderungen, damit sie an der EM erfolgreich sind. Und bei der Predigt heute Morgen, da geht es um Veränderung. Veränderung, die wir benötigen. Veränderung durch Gott. Und das Thema heute ist, lass dich von Gott verändern. Wir wollen zum Thema aus dem Buch Haggai, das Kapitel 1 lesen. Haggai gehört zu den kleinen Propheten und er ist eher ein unbekannter Prophet. Er hatte aber eine eindringliche Botschaft an Israel, eine Botschaft, die auch uns anspricht. Und wir wollen dieses Kapitel zusammen lesen. Haggai Kapitel 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um sein eigenes Haus, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit und Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin bei euch, spricht der Herr. Ja, aus welcher Zeit stammt das Buch Haggai? Dazu möchte ich einen kurzen Überblick über die Geschichte Israels geben. Gott hat mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen und er hat seinem Volk zugesagt, Israel soll sein auserwähltes Volk sein. Und als das Volk Israel, kann man jemand, da jetzt, hier geht es, so. Als das Volk Israel in Ägypten als Sklaven lebten, da hat Gott sein Volk herausgeführt aus der Sklavenschaft in Ägypten und nach Israel geführt in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Also hier von Ägypten diesen Weg durch den Sinai zurück nach Kanaan. Und nachdem das Volk sich im verheißenen Land angesiedelt hat, hat das Volk nach einem König verlangt. Nicht Gott sollte der König sein, es sollte ein König aus ihren eigenen Reihen sein. Und so wurde Saul als ihr König bestimmt. Und der Saul war kein guter König. Nach ihm kam David, ein Mann nach Gottes Herzen. Danach wurde Salomo Davids Sohn König, und Salomons Herrschaft als König, die hat gut angefangen und später wurde sie schlecht. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Nach Salomon wurde dann sein Sohn Rehabeam König. Und es hat dann nicht lange gedauert und Israel wurde geteilt in das Nordreich und das Südreich. Und in dieser Zeit hat Gott viele Propheten geschickt. Wenn das Nordreich oder das Südreich ungehorsam war, hat Gott es durch seine Propheten ermahnt, diesen ungehorsamen Weg zu verlassen. Und es war beim Volk Israel ein Auf und Ab. Und am Ende hat der Ungehorsam gesiegt. Gott hat Israel eigentlich versprochen, wenn es gehorsam ist, wird es gesegnet werden. 5. Mose 28, Vers 1 und 2. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Aber falls Israel ungehorsam sein sollte, hat Gott schlimme Strafen angekündigt und diese Strafen werden 5. Mose 28 beschrieben. Ich will daraus die Verse 15 und 36 lesen. Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du all seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen willst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und das ist genau eingetroffen, dass das Volk Israel war ungehorsam, und diese schlimme Strafe, die Gott angekündigt hatte, die musste er schweren Herzens bringen. Israel wurde von den Babyloniern angegriffen und besiegt. Die Stadtmauer, der Tempel Gottes und die Häuser wurden zerstört. Sie wurden zu Trümmern gemacht. Die meisten Israeliten wurden gefangen genommen und nach Babylonien verschleppt. Und nachdem die Meder und Perser das babylonische Reich erobert haben, wurde ein Teil des Volkes dann nach Israel wieder zurückgeführt. 70 Jahre nach dieser Verschleppung kam die Zeit der Rückführung. Es war 540 vor Christus. Da konnten 50.000 Männer, mit ihren Familien waren es dann ungefähr 200.000 Menschen, die konnten zurückkehren nach Israel. Und sie lebten unter der politischen Leitung von Zerubabel und sie lebten unter der geistlichen Leitung von Joshua. Im Buch Esra wird diese Zeit sehr ausführlich beschrieben. Der König der Perser hatte einen Erlass herausgebracht, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Und Israel bekam die Tempelgeräte auch wieder zurück. Und die Rückkehrer haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und Esra 3, Vers 3 wird dann berichtet, dass der Altar wieder aufgebaut wurde und dass der Opferdienst wieder angefangen hat. Und es wurde dann das Fundament des Tempels im Anschluss gebaut, um dann auf diesem Fundament den Tempel wieder aufzubauen. Und dann gab es Schwierigkeiten beim Bau des Tempels. Es gab Menschen aus der Region, die den Tempel bauen nicht wollten. Und sie haben einen Baustopp durchgesetzt. Das war 16 Jahre, nachdem mit dem Bau des Altars angefangen wurde. Und der Bau des Tempels, der ruhte dann. Und genau in dieser Zeit trat der Prophet Haggai auf. Man kann diese Ereignisse kann man zeitlich sehr, sehr genau einordnen, da es präzise Angaben gibt. Wir sehen das direkt in Vers 1. Da steht nämlich, im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. Also diese genauen Angaben im zweiten Jahr des Königs Darius. Doch die weiß man sehr genau, dass es 520 vor Christus war, als der Prophet Haggai auftrat. Und was Haggai sagte, das waren Worte des Herrn. Das heißt, die Worte Haggais kamen von Gott. Und diese Worte waren gerichtet an Zerubabel. Er war der Statthalter von Juda. Und nach der Abstammung wäre er auch der König gewesen. Die Worte waren auch gerichtet an den Jeschua. Und er ist nach seiner Abstammung der hohe Priester. Und diese beiden, Zerubabel und Jeschua, die wurden hier persönlich angesprochen, weil sie eben die politische und die geistliche Verantwortung auch für das Volk hatten. Aber diese Worte richteten sich auch an das ganze Volk Israel. Verse 2 und 4, da steht, so spricht der Herr, der Herrscher, dieses Volk sagt, es ist nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Also Haggai spricht ein Problem an. Das Volk sagt, es ist nicht an der Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Es ist aber sehr wohl an der Zeit, die getäfelten Häuser der Israeliten zu bauen. Nun war es an der Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Nun, es gab Probleme beim Bau des Tempels. Die Menschen, die in Jerusalem wohnten und keine Israeliten waren, sie wollten das verhindern und sie hatten, wie wir das aus dem Buch Esra wissen, einen Beschwerdebrief an den König geschrieben und der König hat geantwortet und es kam die Anweisung, dass die Stadt nicht aufgebaut werden darf. Einerseits gab es eben diesen alten Erlass vom König Cyrus, der immer noch gültig war, dass der Tempel aufgebaut werden soll. Und andererseits gab es den Brief des neuen Königs, dass der Wiederaufbau nicht fortgesetzt werden darf. Was machten die Israeliten? Sie haben mit dem Bau des Tempels aufgehört und stattdessen haben sie ihre eigenen Häuser gebaut. Aber der Baustopp, der bezog sich auf den Wiederaufbau der ganzen Stadt. Das heißt, auch der Bau der eigenen Häuser war durch den Brief des Königs untersagt. Für das Haus Gottes war es nicht an der Zeit zu bauen, aber für die eigenen Häuser war es sehr wohl an der Zeit zu bauen. Und das passt ja irgendwie nicht zusammen. Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Die eigenen Häuser, die wurden als getäfelte Häuser gebaut. Das heißt, sie waren besonders schön, mit Liebe zum Detail gebaut. Man hat die Häuser mit Holz verkleidet. Die eigenen Häuser waren schön verziert. Und das Haus Gottes, das lag in Trümmern. Und dass es nicht an der Zeit war, Gottes Haus zu bauen, das war eher doch eine Ausrede. Wenn das Haus Gottes in Trümmern liegt, das muss einem doch wehtun. Das muss die Israeliten doch antreiben, etwas dagegen zu unternehmen. Und den Israeliten war das egal. So muss man sich doch einfach fragen, ob ihre Liebe zu Gott, ob die verloren gegangen ist. Und diese Situation ist vergleichbar mit der Situation der Gemeinde in Ephesus, über die Jesus im Sendschreiben an diese Gemeinde schreibt und sagt, in Offenbarung 2, Vers 4 bis 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Gemeinde in Ephesus hat ihre erste Liebe zu Gott verlassen. Sie ist tief gefallen und sie muss sich dringend ändern. Sie muss Buße tun und zurückkehren zu ihren ersten Werken. Wenn sie das nicht tut, dann ist diese Gemeinde kein Leuchter mehr für Gott. Unsere Liebe zu Gott, die ist wirklich sehr wichtig. Jesus fragte daher den Petrus, liebst du mich? Und Jesus fragte den Petrus dreimal, ob er ihn liebt. Und nach dem dritten Mal weinte der Petrus. Und Jesus wollte den Petrus gar nicht zum Weinen bringen, aber er wollte einfach zeigen, wie wichtig unsere Liebe zu ihm ist. Beim Volk Israel konnte man mangelnde Liebe zu Gott daran erkennen, dass es ihnen einfach nichts ausmachte, dass das Haus Gottes in Trümmern lag. Für uns ist das Haus Gottes die Gemeinde, und ich möchte messerscharf schließen, wenn jemandem die Gemeinde egal ist, wenn jemand sich wenig für die Gemeinde interessiert, dem fehlt es dann an Liebe zum Herrn, denn Jesus liebt seine Gemeinde sehr. Er gab wirklich alles für seine Gemeinde. Wenn jemand am Sonntagmorgen festmacht, ich bin so müde, ich gehe nicht in die Gemeinde, dem mangelt es an Liebe zum Herrn. Das gilt natürlich nicht für Geschwister, die einen Nachtdienst hatten, aber ich hatte es auch schon mal erlebt, dass Geschwister nach einem Nachtdienst direkt in die Gemeinde gegangen sind. Es zeigt aber sehr deutlich den Unterschied zu den Geschwistern, die abends Party machen und am nächsten Tag nicht zum Gottesdienst gehen, weil sie dann einfach zu müde sind. Und es gibt natürlich noch viele andere Gründe, warum Geschwister nicht in die Gemeinde kommen. Gründe, die auf dem Niveau vielleicht sind, es ist nicht an der Zeit, Gottes Haus zu bauen. Gründe, die also mehr vorgeschoben sind, und in Wirklichkeit versteckt sich dann ein geistliches Problem dahinter. Es mangelt tatsächlich dann an der Liebe zum Herrn. In Hebräer 20, Vers 24 und 25, da steht: Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Paulus ermahnt uns hier, dass wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir an der Versammlung unserer Gemeinde teilnehmen. Wie kommt es, dass unsere Liebe zum Herrn abnimmt? Ich möchte ein Beispiel geben, wie Kinder mit ihren Spielzeugen umgehen. Kinder lieben ihr Spielzeug in der Regel sehr. Und das führt oft dazu, dass Kinder ihr Spielzeug neben das Bett legen, sodass sie beim Aufwachen wieder direkt das Spielzeug bestaunen können. Und ein Kind, das zum Beispiel sein Spielzeugauto besonders liebt, das beschäftigt sich gerne mit diesem Spielzeug. Und irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, an dem das Interesse an diesem Spielzeug nachlässt. Und wie kommt es, dass das Interesse nachlässt? Das Interesse an dem Spielzeugauto lässt nach, wenn das Kind ein anderes Spielzeug entdeckt und das andere Spielzeug lieben lernt. Das Kind liebt dann auf einmal zum Beispiel sein neues Fernglas viel mehr. Und wir sehen, bei Kindern ist es so, dass ihre Liebe zu ihrem Spielzeug im Laufe der Zeit abnimmt, weil ihre Liebe zu anderen Spielzeugen zunimmt. Bei unserer Liebe zum Herrn müssen wir auch damit rechnen, dass es plötzlich andere Dinge gibt in unserem Leben, die wir lieben lernen, sodass unsere Liebe zum Herrn abwandert zu anderen Dingen. Wir werden dann nach und nach andere Dinge immer mehr lieben, und am Ende ist unsere Liebe zum Herrn, am Ende ist da nicht mehr viel da. Und so war das beim Volk Israel. Als das Volk Israel aus Babylonien zurückkehrte nach Jerusalem, da war die Freude wirklich riesengroß und sie liebten Gott sehr. Der Bau des Tempels ging dann nicht mehr weiter und dann liebten sie ihre eigenen Häuser immer mehr. Ihre Liebe zu Gott wurde weniger und am Ende berührte sie es überhaupt nicht mehr, dass Gottes Tempel in Trümmern lag. Welche Dinge gibt es bei uns, die in Konkurrenz zu unserer Liebe zu Gott stehen, sodass die Gefahr besteht, dass unsere Liebe zu Gott immer weniger wird? Unter vielen anderen Dingen könnte das zum Beispiel sein, unser Haus oder unsere Wohnung. Wir lassen sie vertäfern und bauen allen möglichen Luxus ein, weil wir sie so sehr lieben. Oder es könnte unser Auto sein, wir hängen unser Herz an unser Auto. Es muss ein ganz besonderes Gefährt sein, mit dem wir sehr auffallen. Oder es könnten unsere Hobbys sein, wir verbringen unsere Zeit mit unseren Hobbys Und am Ende ist für Gott und die Gemeinde keine Zeit mehr übrig. Oder es könnten die sozialen Medien sein. Wir posten in den sozialen Medien den ganzen Tag, um den Menschen zu zeigen, was für ein toller Mensch wir sind. WhatsApp plant, ihre App zu einer Alles-App zu erweitern. Also eine App, die von Chatten über Einkaufen und Banking so ziemlich alle Nutzerwünsche beinhaltet. Und in der Zeitung Das Handelsblatt gab es diese Woche einen Bericht darüber. Eine neue Version von dieser App wird gerade in Brasilien getestet. Und diese Zeitung hat einige Brasilianer dazu interviewt. Und ein kurzer Auszug aus diesem Artikel in der Zeitung schreiben die: Hier in Brasilien ist WhatsApp unser wichtigstes Kommunikationstool, sowohl privat als auch geschäftlich, sagt Cidini. Laut der Beratung BCG sind 85% der rund 203 Millionen Brasilianer online und im Schnitt 9,5 Stunden pro Tag. Wir leben praktisch auf WhatsApp, so Cidini. Ja, in diesem kurzen Ausdruck wird sehr klar dargestellt, die sozialen Medien, die wollen unsere ganze Zeit haben, sie wollen unser ganzes Leben haben. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und der übrige Rest an Zeit und unseres Lebens, die geben wir dann Gott. Nun reicht der Rest für Gott. Gott ist kein Gott der Reste. Er begnügt sich nicht mit dem Rest. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also Gottes Reich soll an erster Stelle sein. Es soll nicht der übrige Rest sein, den wir dem Reich Gottes widmen. Kolosser 1, Vers 18 hier in der neuen Genfer Übersetzung. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, wer soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen? Es ist nicht unser Haus, nicht unser Auto, nicht unsere Hobbys, nicht die sozialen Medien, sondern nach Gottes Plan soll Jesus den ersten Platz einnehmen. Dass Jesus, unser Herr, den ersten Platz einnehmen soll, das ist wirklich wichtig, weil Gott es so will. Es ist sein Plan. Unser Herr soll den ersten Platz einnehmen, weil es gut für uns ist. Es ist zu unserem eigenen Segen. Und in Versen 5 bis 6 wird das erklärt für das Volk Israel. Vers 5, und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege, ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm, und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Es wird hier appelliert, achtet auf eure Wege. Also das Volk Israel soll auf ihre Wege achten, sie sollen die Augen öffnen und darauf achten, wie es ihnen denn ergeht. Das Volk Israel, das sät viel, aber es erntet wenig. Normal ist, dass man viel erntet, wenn man viel gesät hat. So war es aber nicht. Das Volk Israel isst, aber es wird nicht satt. Sie trinken, aber sie haben nicht genug. Sie kleiden sich, aber sie werden nicht warm. Und wie sehr sie sich auch bemühen, etwas vom Leben zu haben, gelingt es ihnen nicht. Sie arbeiten hart für sich selbst, haben aber keinen Erfolg. Und dann kommt noch hinzu, wer einen Lohn verdient, der hat von seinem Lohn nicht viel, weil der Lohn in einem durchlöcherten Beutel ist. Was hier beschrieben wird, ist wie bei einer hohen Inflation. Wenn das Geld nicht schnell ausgegeben wird, verliert es schnell auch seinen Wert wieder. Warum macht das Volk Israel so eine schlechte Erfahrung? Sie strengen sich an, sie arbeiten, sie mühen sich, sie sind fleißig, um eine gute Ernte zu bekommen und um Geld zu verdienen, aber es gelingt ihnen nicht, es geht ihnen nicht gut. In Vers 7 und 8 wird nochmals an das Volk appelliert, auf ihre Wege zu achten. So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Also das Volk Israel soll auf ihre Wege achten, sie sollen die Augen öffnen und darauf achten, wie viel ihnen ihre Arbeit denn eigentlich bringt. All das Mühen für das eigene Wohl, das lohnt es sich nicht. Und daher wird das Volk aufgefordert, das Arbeiten für das eigene Wohl zu lassen und stattdessen in das Bergland zu gehen und Holz zu holen und endlich am Bau des Tempels zu arbeiten. Denn Gott segnet uns nicht, wenn wir unserem eigenen Ego dienen. Gott segnet uns, wenn wir ihm dienen. In Vers 8 wird erklärt, warum es gut ist, Gott zu dienen. Da steht, dass Gott Wohlgefallen daran hat. Und wenn wir ihm dienen, dann führt es dazu, dass Gott verherrlicht wird. Also wenn wir ihm dienen, das gefällt ihm und er wird dabei verherrlicht. Vers 9 bis 11 wird erklärt, warum das Arbeiten für sich selbst dem Volk Israel keinen Erfolg brachte. Vers 9: Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel für euch, über euch seinen Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl, über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Also sie haben viel erwartet, sie wollten eine große Ernte einbringen und viel Geld damit verdienen, aber so war es nicht. Das, was sie nach Hause brachten, das wurde weggeblasen. Nun, was mit dem Wegblasen genau gemeint ist, das wissen wir nicht, aber offensichtlich war das, was sie geerntet haben, es war dann einfach nicht mehr da. Vermutlich ging es einfach kaputt. Vers 9 erklärt, warum es so kam. Gott sagt, mein Haus lag in Trümmern und das Volk kümmert das nicht, sondern sorgte sich nur um das eigene Haus. Es war nicht richtig, sich nur um das eigene Haus zu kümmern und das Haus Gottes in Trümmern liegen zu lassen. Damit das Volk es begreift, hat Gott den Tau zurückgehalten und dass die Israeliten wenig Ertrag hatten. Er hat eine Dürre kommen lassen über das, was das Volk anbaute. Das Volk hat hart für sich selbst gearbeitet, ohne Erfolg, weil sie für Gott wenig übrig hatten. Und wir sollten uns die Frage stellen, für was leben wir? Für was mühen wir uns ab? Arbeiten wir nur für unser eigenes Wohl oder setzen wir uns auch dafür ein, was nach Gottes Plan ist? Hätte doch das Volk Israel auf ihre Wege geachtet, so hätten sie gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Gott hat dem Volk die Verheißung gegeben, dass er für sie sorgen wird, wenn sie ihm mit ganzem Herzen dienen. 5. Mose 11, Vers 13 bis 17. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn und deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwirft. Und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werden aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Gott hat dem Volk Israel verheißen, wenn sie seine Gebote halten, wenn sie den Herrn lieben und von ganzem Herzen ihm dienen, dann wird Gott den Regen schicken und dafür sorgen, dass sie eine gute Ernte haben. Sie werden genug zu essen haben und satt werden. Aber wenn nicht, ansonsten wird Gott sie bestrafen. Es wird kein Regen geben und sie werden keine gute Ernte haben. Gottes Verheißung für das Volk Israel, die war wirklich sehr klar und deutlich. Und sie ist genau das eingetroffen, was Gott, wovon Gott warnte, für den Fall, dass sie ihn nicht lieben und ihm nicht von ganzem Herzen dienen. Der Regen, der blieb aus und stattdessen kam die Dürre. Haggai hat wirklich sehr klar beschrieben, was das Problem ist, und er hat das Volk aufgefordert, nun den Bau des Tempels fortzusetzen. In Vers 12 wird beschrieben, wie die Führer des Volkes reagiert haben. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Also Zerubabel, Jeschua und das Volk, sie hörten auf Gottes Stimme. Und das war genau die richtige Reaktion. In der Zeit der Könige Israels, also vor der Wegführung, war das genau ihr Problem. Sie hörten damals nicht auf die Ermahnung der Propheten. In Hebräer 4, Vers 7, da steht, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht. Auf Gottes Stimme zu hören, das ist wichtig. Wir müssen auf Gott hören. Leider gibt es auch Menschen, die hören nicht auf den Herrn, weil sie ihr Herz verstocken. Sie wollen nicht hören. Zerubabel und Jeschua hörten auf Gott und zeigten dadurch, dass sie bereit waren, Korrektur von Gott anzunehmen. Und wir erfahren in Vers 12, dass sie den Herrn fürchteten. Sie waren getroffen von ihrem Versagen. In diesem Fall haben sie ihre Kleider nicht zerrissen. Sonst würde ich jetzt Thomas fragen, ob er nochmal sein Hemd zerreißt hier. Vers 13 bis 15, da lesen wir, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit im Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Nun, wie war Gottes Antwort auf die Einsicht der Israeliten? Gott machte ihnen eine sehr tolle Zusage. Er machte ihnen die Zusage, Ich bin bei euch. Das ist wirklich eine wunderbare Zusage von Gott. Ich bin bei euch. Wenn der Herr mit uns ist, dann müssen wir uns nicht fürchten vor dem, was auf uns zukommt. Der Herr ist da. Er ist mit uns. Und so eine Zusage, die gibt uns wirklich Zuversicht. Und diese Zusage, ich bin bei euch, die hat uns Jesus auch gegeben im Missionsbefehl. Matthäus 28, Verse 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Nun, das Volk hat den Auftrag, Gottes Haus zu bauen. Unser Auftrag hat Jesus uns hier gegeben. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, alle Völker zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Und für diesen Auftrag haben wir von Jesus das Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus ist mit uns, er, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Nichts ist ihm unmöglich und er ist bei uns. Und das Volk Israel hat wirklich eingesehen, dass es sehr wohl an der Zeit ist, den Tempel zu bauen. Und wann fing das Volk nun tatsächlich an? Wie lange hat es gedauert vom Appell Haggais, bis sie dann den Bau des Tempels fortsetzten? Haggais Appell kam am ersten Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius, also so steht das in Vers 1. Und in Vers 15 entnehmen wir, dass der Tempelbau am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius fortgesetzt wurde. Also es war schon nach 23 Tagen hat Israel ihre Absicht, den Tempel fortzusetzen, tatsächlich in die Tat umgesetzt. Es hat nur 23 Tage gedauert, ging sehr schnell. Das ist wirklich gehorsam. Gott hat den Propheten geschickt, weil Israel die Beziehung zu Gott und seinem Haus vernachlässigt hat. Und Gott wollte, dass Israel umkehrt und dass sie Korrektur annehmen, was sie wirklich auch gemacht haben und auch sehr schnell gemacht haben. Was Gott mit Israel vorhatte, das hat er auch mit uns vor. Er will uns verändern. Keiner, der heute hier ist, soll so bleiben, wie er ist. Gott möchte jeden von uns verändern. Und wir sollen die Bereitschaft und auch die Demut mitbringen, uns verändern zu lassen. Gott will unser Herzen verändern, damit wir im Glauben wachsen, zu seiner Ehre leben und so auch selber Segen in unserem Leben erfahren. Es ist also nicht die Frage, ob ich mich verändern lassen soll, sondern wir müssen uns fragen, was will Gott, dass ich verändern soll? Und Gott wird uns keine Propheten schicken, denn wir haben Gottes Wort, das uns zur Veränderung anleitet. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Wenn es uns verändert, dann ist es dabei schärfer als ein Schwert. Und das Wort Gottes richtet unsere Gedanken und es richtet die Gesinnung von unserem Herzen. Und so kann Gott uns und unser Herz verändern. Die Ermahnung des Propheten Haggai gilt auch für uns. Wir sollen uns vom Herrn verändern lassen. Er möchte, dass wir in der Liebe zu ihm und zu seiner Gemeinde wachsen. Und es ist gut für uns alle, wenn wir uns von Gott wirklich verändern lassen. Amen. Ich möchte beten.